Wie angekündigt, geht es heute weiter mit unserer Reihe Epheserbrief. Und wir erinnern uns, sitzen, wandeln, stehen. Das sind die Elemente des Epheserbriefes. Der Sessel, der ist heute zum letzten Mal hier. Ich hatte mir überlegt, eine Laufbank hier hinzustellen, um uns zu zeigen, dass es jetzt weitergeht. Aber ich mache das jetzt einfach unkompliziert so. Der Sessel, der Thron, das Sitzen. Hört nicht auf, wir bleiben ja sitzen. Wir bleiben immer in dieser Position, aber wir fangen heute an, uns mit dem Wandeln zu beschäftigen. Und da möchte ich euch erinnern, wir haben gesagt, Sitzen steht für in Christus und das Wandeln steht für wie Christus. Darum geht es einfach, das auszuleben. Und ich möchte diesen ersten Vers hier im Kapitel 4 nutzen, das Vorlesen am Anfang. Und wir werden immer wieder was aus diesen Kapiteln uns vornehmen, nicht heute allein, sondern auch in den nächsten Einheiten. Und dort heißt es, so sagt Paulus den Ephesern in Epheser 4, Vers 1, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Wir müssen uns immer wieder bewusst machen, warum hat Gott uns wohl mit dieser außergewöhnlichen Kraft, von der wir gehört haben, von dieser Hyperbarokraft, von dieser übermäßigen Kraft, von dieser übermäßigen Gnade, über die wir lesen in den ersten Kapiteln, warum hat er uns damit ausgestattet? Hat er uns damit ausgestattet, einfach um das Leben zu genießen, um einfach nur gut drauf zu sein? Nein, es ist uns gegeben worden, um unsere hohe Berufung auszuleben. Diese außergewöhnliche Gnadenfülle und Kraft ist uns also nicht zum Sitzen gegeben, sondern um damit etwas anzustellen. Das ist etwas, was wir uns immer wieder bewusst machen müssen. Ein gutes Bild dafür ist ein Porsche, ja, ein Inbegriff des rasanten Lebensstils, des Rasens. Und ein Porsche ist nicht für die Garage gemacht, dass er einfach nur da parkt. Er ist auch nicht dafür gemacht für die Großstadt, sondern er ist für die Autobahn gemacht. Am besten für die deutsche Autobahn, weil das ist immer noch, trotz Einschränkung, der einzige Ort in der Welt fast, wo man einen Porsche so richtig auskitzeln kann. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Jürgen und ich fahren nicht oft nach Deutschland, aber wann immer ich gen Norden fahre und nach Basel komme und dort auf die Grenzstation der Schweiz zugebe, dann fängt es an zu jucken. Da freue ich mich schon drauf, wenn ich dann diese Zollstation durchfahre. Und was ich dann mache, ist einige Sekunden später im sicheren Bereich treten voll aufs Gas. Einfach nur so, weil das so Spaß macht. Und nach 5 Kilometern benehme ich mich auch wieder. Und ich habe festgestellt, dass es ganz viele Schweizer so machen. Also, es gibt eine Absicht. Gott tut alles mit einer Absicht. Wir haben eine hohe Berufung. Wir sind nicht dazu bestimmt, wie dieser Porsche in der Garage zu parken und alle sagen, was für ein starker Wagen, so viel PS, so viel Leistung. Sondern wir sind zu berufen, diesen Wagen auf die Straße zu bringen und loszulegen. Das ist einfach nur mal so der Gedanke vorweg, worum es geht. Und in unserem christlichen Leben gibt es so etwas wie eine Position und einen Prozess des Glaubens. Und nachdem wir uns angesehen haben, was unsere Position ist, nämlich in Christus zu sein, in himmlischen Regionen, wie wir gehört haben, mit ihm zu regieren im Leben, erst einmal von dieser Position aus, gilt es, dass unser Leben mit dieser Realität in Einklang gebracht wird. Weil wir, jeder von euch weiß, wie das ist. Wir haben einen Glauben an den mächtigen Gott. Wir wissen, wir sind in Christus, wir sind erlöst. Aber das muss irgendwie auf die Straße gebracht werden, um bei diesem Bildnis von dem Auto zu bleiben. Wie kriegt man diese Power auf die Straße? Wie bringen wir das in Einklang? Und das, genau das, beschreibt das Neue Testament als den Prozess der Heiligung. Und keine Angst, Heiligung, dieser Begriff, sollte uns nie Angst machen. Warum nicht? Weil das Neue Testament uns sagt, dass Christus uns zur Heiligung geworden ist. Position. Und nachdem er uns zur Heiligung geworden ist, werden wir in einen Prozess der Heiligung geführt. Es heißt, im Petrusbrief heißt es, seid heilig in eurem ganzen Wandel, denn der Herr ist heilig.
Ja, das ist die Fortsetzung von dem. Und deswegen gibt es auch so etwas wie Jüngerschaft. Und Jüngerschaft, um uns daran zu erinnern, ist nicht nur, dass man etwas lernt vom Meister, dass man Prinzipien lernt und dass man Lehre empfängt und all diese Dinge, sondern Jüngerschaft bedeutet eigentlich, so zu werden wie der Meister. Ja. Das ist das Ziel Gottes, auch mit uns. Das ist das Ziel der Heiligung, so zu werden wie Jesus. Und wenn ich mir vorstelle, dass Gottes Absicht ist, dass ich so bin wie Jesus, das kann nicht religiös verkrampft sein, weil Jesus war Leben in Person. Er war durch und durch lebendig, er war nicht religiös verbrämt, er war nicht eng, er war das pure Leben. Und deswegen sollten wir uns nie fürchten, wenn wir dieses Wort Heiligung hören. Ich weiß, viele Christen haben wirklich ein großes Problem mit dem Wort Heiligung, weil das riecht nach Leistung bringen, nach sich anstrengen, nach an sich zu optimieren. Aber vergesst nicht, das christliche Leben ist nicht Optimierung, sondern das christliche Leben, das haben wir uns alles angesehen, ist das Ausleben der neuen Schöpfung. Das hört sich alles so leicht natürlich an. Aber es ist nicht immer so einfach, das wissen wir auch alle. Und auch nicht selbstverständlich. Deswegen sagt Paulus auch in dem Vers, ich ermahne euch. Weil stellt euch vor, das sind Christen. Und er musste sie ermahnen. Das Wort ermahnen, das klingt auch nicht für jeden so gut. Aber dieses Wort, ich kann euch vielleicht dann dadurch beruhigen, dass dieses Wort ermahnen, dieses Wort Parakaleo, was ja auch ein Begriff ist, das tröstende Wirken des Heiligen Geistes, dieses Wort Parakaleo bedeutet, beistehen natürlich, aber betteln, auffordern. Also Paulus, er bettelte die Epheser förmlich an, ihr habt so eine Kraft, so eine Power, ich habe euch das gezeigt, Kapitel 1, 2, 3, wozu ihr berufen seid, ey, macht was raus. Lasst den Porsche nicht in der Garage stehen, sondern fahrt los und gebt Gas. Das ist Epheser 4, Vers 1. Nur der erste Vers, da sind wir jetzt im Einstieg. Und das sehen wir auch daran, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass Christen sich verändern. Man kann wiedergeboren sein, gerettet sein, man kann erlöst sein und dennoch in einem Prozess stecken bleiben, wo man sich eben nicht verändert. Das ist leider die traurige Realität, die man immer wieder sieht. Und Paulus hat das auch gesehen und deswegen ermahnt er sie, sich wirklich auf den Weg zu machen, oder er ermuntert sie, weil das ist auch die Bedeutung davon, er ermutigt sie, er bettelt sie an, Mensch, macht was mit eurem Leben, mit der Kraft, die euch zur Verfügung steht. Was ist, würdet ihr sagen, die größte Herausforderung, wenn man geht? Was ist die größte Herausforderung? Was würdet ihr als solches ausmachen?
Hindernisse?
Standhaft zu bleiben.
Unterwegs zu bleiben.
Unterwegs zu bleiben.
Wo gehe ich hin?
Wo gehe ich hin? Ja, das sind alles ganz starke Sachen. Jedes dieser Elemente wäre eine Botschaft in sich wert.
Bewegung.
In Bewegung zu bleiben. Alles ganz stark. Ich habe hier ausgemacht für mich, sich in die falsche Richtung zu bewegen. Das ist die größte Herausforderung. Beziehungsweise, dass man sich in die richtige Richtung bewegt. Weil man kann ja aktiv sein, sich bewegen und man kommt nicht dort an, wo man eigentlich ankommen soll. Wenn man in die falsche Richtung geht, kann man sich zum Beispiel selbst in Gefahr bringen. Vielleicht verirrt man sich irgendwo in den Bergen. Alles schon geschehen, ja? Und man muss plötzlich dann übernachten irgendwo in einer Schlucht oder Felsklippe, wie auch immer. Oder schlimmstenfalls, man begibt sich dermaßen in Gefahr, dass man weil man auf einen Abgrund zugeht. Man geht und denkt, ich bin in Bewegung. Aber weil man in die falsche Richtung geht, begibt man sich in äußerste Lebensgefahr. Man kann sich natürlich auch im Kreis bewegen. Und dieses im Kreis bewegen, die falsche Richtung, das ist eigentlich ein Leben in einer Illusion, dass man sich was vormacht. Man denkt, man geht irgendwo hin, aber eigentlich geht man nirgendwo hin. Ja? Und noch, das kommt noch dazu, dadurch, dass man sich in eine falsche Richtung bewegt, kann man andere gefährden. Man kann andere verletzen, indem man ihnen vielleicht auf die Füße tritt, bestenfalls, schlimmstenfalls, indem man sie anbremst und sie fallen hin oder fallen runter irgendwo. Ja, man gefährdet andere. Denn, und das ist relevant für uns, auch wenn wir hier den Epheserbrief uns ansehen, Keiner von uns geht alleine durchs Leben. Wir alle gehen gemeinsam durchs Leben. Mit anderen Menschen sind wir unterwegs. Kein Christ auf dieser Welt ist dazu berufen, als Loner, als Einzelgänger durch das Leben zu gehen. Es wird immer irgendwie in unserem Leben andere Menschen geben, die mit uns gehen, andere Gläubige. So hat Gott das vorgesehen. Und deswegen werden wir feststellen, darum sage ich das hier, dass würdig der Berufung zu wandeln vor allem damit zu tun hat, wie wir anderen Menschen, anderen Mitchristen in dem Fall auch begegnen. Und das sehen wir ganz deutlich, wenn wir weiterlesen hier in Epheser 4, Epheser 4, Vers 2 und auch in den folgenden Versen. Da sagt Paulus, also er sagt in Vers 1, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Und jetzt kommt's: mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, jetzt kommt dieses Wort, einander, was uns zeigt. Und im Grunde genommen ist es ja auch ganz klar, weil Demut, Sanftmut, Langmut, das braucht man im Umgang mit anderen Menschen. Das braucht man nicht im Umgang mit dir selbst, vor allem ab und zu auch mal, dass man geduldig mit sich selbst ist. Aber diese Begriffe stehen im Kontext von diesem gemeinschaftlichen Unterwegssein. Und dann heißt es, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens und so weiter. Ganz am Anfang, wo er über den Wandel spricht, das Ausleben der Position, erinnert er uns daran, dass wir nicht alleine diesen Wandel durchführen, sondern dass da andere Leute sind. Das macht es manchmal oder meistens so schwierig. Ich wünsche, ich könnte Christ sein, also es würde nur Jesus für dich. Die Welt wäre in Ordnung. Aber so leicht hat er uns das nicht gemacht. Und das ist zu unserem Besten. Das ist genauso, wie es vorgesehen ist. So leicht kommen wir da nicht weg. Weil er weiß, du und Jesus allein, wir würden nicht weit kommen. Wir brauchen einander. Und das hat er vorgesehen. Nicht nur als Schleifsteine, sondern als Ermutiger, als Förderer, als Ergänzung, wo er sich dadurch verherrlichen will. Nun, wir sehen hier schon, jetzt wird es ein bisschen problematisch und es gibt in der Tat ein Problem. Und jetzt will ich in den kommenden Botschaften nicht viel darüber reden, was wir tun und lassen müssen. Das könnte man durchaus hier am Hand des Epheserbriefes auch so machen. Aber unser Hauptproblem ist eben nicht, dass wir nicht wissen, was richtig oder falsch ist. Stimmt's? Die meisten Menschen, die meisten Christen wissen eigentlich genau, was richtig und was falsch ist, was man zu tun und zu lassen hat. Das Problem ist nicht, dass wir nicht wissen, was richtig und falsch ist. Natürlich, die Gesellschaft, die weiß immer weniger, was richtig und falsch ist. Sie ist immer mehr verwirrt. Je mehr sie sich von Gott entfernt, desto verworrener, desto verlorener ist sie, desto orientierungsloser wird sie. Ganz klar. Aber wir als Christen wissen eigentlich, was richtig und was falsch ist. Unsere Herausforderung ist, dementsprechend zu leben, es umzusetzen. Stimmt's? Und das möchte ich heute in diesen Stunden besonders betonen. Ich möchte euch nicht sagen, ja, wir müssen mehr das tun, sondern ich möchte aufzeigen, wie wir das, was wir eigentlich wissen, was richtig ist, kraftvoll umsetzen können. Ja, wir haben uns ja alle für Jesus entschieden und wir sind voller guter Vorsätze. Und doch merken wir ganz schnell, dass es mit der Umsetzung eben nicht immer so einfach ist. Und jetzt suchen wir natürlich nach einem Schuldigen, den Auslöser, der das verursacht. Und das Erste, was wir vielleicht als ernsthafte Christen sagen, ist, oh, der Teufel. Ja, der Teufel.
Nicht die Ehefrau,
nicht der Ehemann. Ja, okay, der kommt auch noch dran. Die kommt auch noch dran, das kommt noch. Genau, genau. Genau. Okay, das, sagen wir mal so. Die erste Adresse ist natürlich der Ehepartner, das ist ganz klar. Ne? Das ist, jeder, der verheiratet ist, weiß, das ist der Segen der Ehe, dass man immer jemand anders die Schuld gibt. Okay? Das ist doch so. Aber ich sag dir, dass unser größter Widersacher nicht der Teufel ist, sondern der Widerstand in unserem Leben als Christen kommt aus einer ganz anderen Richtung. Und zwar geht der Blick hierhin. Hier. Er kommt aus uns selbst. Und das Neue Testament bezeichnet dieses Problem als Fleisch. Fleisch. Nicht, denk jetzt nicht an ein Steak oder einen saftigen Braten. Ja, das hat damit zu tun, aber nur teilweise. Wenn die Bibel, das Neue Testament von Fleisch redet, redet sie über den natürlichen Menschen oder die menschliche Natur. Alles, also das Fleisch wird bezeichnet als alles an uns Menschen, was vergänglich ist. Alles, was vergeht. Paulus sagt es im 1. Korinther 15, dass alles eigentlich, was vergänglich ist das, was das Fleisch ausmacht. Mit anderen Worten ausgedrückt, alles, was wir von Adam genetisch oder auch sonst von diesen geistlichen Prinzipien her vermittelt bekommen haben. Darum heißt es ja auch, der alte Mensch, das ist ja der Adam. Und wir stammen alle von Adam ab. Wir stammen nicht vom Affen ab, sondern von Adam. Die Affen sind auch nicht verwandt mit uns, sondern Gott hat uns Menschen geschaffen, so wie wir sind. Zu dem Schluss komme ich, wenn ich die Bibel lese, und da habe ich überhaupt keine Probleme mit. Das Fleisch ist die Partnerschaft von Seele und Leib, die sich gerne vereinen gegen den Willen Gottes. Wenn der Leib und die Seele, wenn die sich zusammentun, dann hast du etwas, was man Fleisch nennt. Also all die, das Ganze, die Summe dessen, was uns Menschen ausmacht, im Natürlichen. Nun, das Problem ist, Jesus sagt zu Nikodemus in Johannes 3, Vers 6, was aus dem Fleisch geboren ist, also aus dem Natürlichen, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geborenen ist Geist. Ja, es geht ja um die Wiedergeburt. Aber er sagt hier ganz klar, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Fleisch bleibt also Fleisch. Das ist ganz wichtig, dass wir das uns bewusst machen. Es bedeutet, dieses Fleisch lässt sich niemals aus sich selbst heraus verändern. Fleisch bleibt Fleisch, sagte Jesus. Und es ist noch schlimmer, es lässt sich auch nicht austreiben. Deswegen, und das ist immer weniger der Fall, aber es gab mal eine Zeit, wo jedes Problem auf den Teufel geschoben wurde und man ging zu einem Exorzisten oder zu einem Seelsorger, zu einem Befreiungsdienst und bat darum, dass das ausgetrieben wird, und es hat nicht funktioniert. Warum? Weil man das Fleisch nicht austreiben kann. Das heißt nicht, dass es keine Dämonen gibt und Besessenheit gibt und dass auch Christen belastet sein können, unter einer dämonischen Wolke leben können. Das ist ja ganz klar. Und dass Befreiung wichtig ist, aber die Kunst ist eben, das zu unterscheiden, was das Problem ist. Das Einzige, was dem Fleisch hilft, es muss unter Kontrolle gebracht werden. Und zwar, und das macht es so herausfordernd, von uns selbst, unter der Leitung des Geistes natürlich, aber es muss von uns selbst unter Kontrolle gebracht werden. Das bedeutet es, wenn wir diese Worte uns ansehen, Selbstbestimmung, Selbstkontrolle, Selbstbeherrschung. Und Selbstbestimmung, Selbstkontrolle erfordert Selbstdisziplin. Auweia. Eieiei. Und hier kommt ein großer Unterschied. Ein Nichtchrist übt dieses aus mit der eigenen Willenskraft. Das ist das Einzige, was er hat. Mit der eigenen Willenskraft. Und da gibt es Menschen, die bewältigen Mächtiges, die besteigen die höchsten Berge, gehen in die tiefsten Meeresgründe. Sie bewegen Gewaltiges, erfinden mächtige Dinge aus der eigenen Willenskraft. Die Menschen sind unheimlich fähig. Aber was man auch sieht, ist die Tragödie, dass wir immer wieder scheitern, letztendlich, wenn wir uns versuchen, aus unserer eigenen Willenskraft heraus an die Kandare zu nehmen, Selbstdisziplin zu üben. Ein Christ tut es mit der Kraft Gottes. Das ist der große Unterschied. Nun, dieser Gedanke der Selbstdisziplin und alles, was damit zusammenhängt, nämlich Selbstbestimmung, Selbstkontrolle, Selbstbeherrschung und so weiter, dieser Gedanke ist immer mehr Menschen heutzutage fremd. Und auch leider uns Christen ist das fremd, weil wir in dieser Welt leben, in dieser Gesellschaft leben, die sehr stark von diesem Ausleben des Selbst bestimmt ist. Einfach sich gehen lassen, einfach das tun, was angefällt oder was man fühlt. Also Menschen wollen bestimmen oder mitbestimmen, sei es politisch oder in allen möglichen Bereichen des Lebens. Denk einmal an die ganzen Protestaktionen, die es heute gibt, die Woke-Generation, die sich gegen alles erhebt, aber meistens ohne Verantwortung zu nehmen. Weil es ist leicht, sein Recht einzufordern, ohne auch gleichzeitig seine Pflichten zu erfüllen. Man fordert seine Rechte ohne seine Pflichten ein. Es ist interessant auch zu sehen in dem Zusammenhang, es werden mehr und mehr Menschen in Gerichtsurteilen als schuldunfähig erklärt, weil sie eben psychisch schuldunfähig sind. Das ist immer das, was man ganz oft hört. Und das ist etwas ganz Trauriges eigentlich, weil dadurch das Recht gebeugt wird, der Gerechtigkeit niedergehalten wird und Ungerechtigkeit gefördert wird, in ganz vielen Fällen. Diese Haltung ist der Schrift und dem christlichen Glauben völlig fremd. Es wird unbedingt die Eigenverantwortung betont. Und ich bin so dankbar dafür, dass der christliche Glaube das fördert. Wenn wir uns mit der Schrift beschäftigen, finden wir heraus, niemand kann dich verändern, außer du selbst. Klammer auf, mit der Gnade Gottes, mit Hilfe der Gnade Gottes und dem Geist Gottes. Ja? Die Welt würde die Klammer weglassen, aber als Christ sind wir dazu berufen, in Eigenverantwortung zu leben. Und um das gut tun zu können, hilft es, wenn wir uns mit dem Menschenbild beschäftigen, mit dem biblischen Menschenbild. Und da möchte ich hier heute ganz kurz darauf eingehen und es wird nicht lange dauern, wenn das nicht lange ausführen, weil die meisten Irrtümer der Menschheit über die Jahrhunderte lassen sich entweder meistens wohl auf ein falsches Gottesbild zurückführen oder auf ein falsches Menschenbild. Wenn wir verstehen wollen, wie wir als Christen selbstbestimmt leben können, ist es deshalb wichtig, sich mit diesem biblischen Menschenbild auseinanderzusetzen. Und es gibt natürlich unterschiedliche Konzepte, Vorstellungen. Auch mit dem biblischen Menschenbild ist das nicht so klar. Es gibt dieses zweidimensionale Menschenbild, was uns natürlich das Alte Testament sehr präsentiert. Die Hebräer haben eben anders gedacht. Und es gibt dieses dreidimensionale Menschenbild, was aber kein Widerspruch ist. Die Hebräer dachten sehr oft, eigentlich dieses Wort Seele und Geist verbanden sie als eins. Aber das Neue Testament redet eben ganz klar davon, und das ist eben auch ein biblisches Menschenbild von diesen drei Dimensionen. Und da sagt Paulus zum Beispiel in 1. Thessalonicher 5,23, und denkt daran, Paulus war auch ein Jude. Er wusste um das zweidimensionale Menschenbild, er dachte hebräisch, wie ein Jude eben denkt, aber er verzog eine ganz klare Trennung noch, und er sagte hier in Thessalonicher 5,23, er selbst aber, der Gott des Friedens, der Gott des Schaloms, heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist, Seele und Leib untadlich bewahrt werden. Hier sehen wir ganz klar, da gibt es gar nichts zu diskutieren, eine ganz klare Aufteilung, drei Bereiche, drei Dimensionen, Geist, Seele und Leib. Geist, was ist der Geist? Der Geist ist nicht der Heilige Geist, sondern er ist der Geist des Menschen, der als die Behausung für den Geist Gottes dient. Der Geist ist das ist unser Gottesbewusstsein. Und dieses Gottesbewusstsein kann in einem komaartigen Zustand liegen. Bei ungläubigen Menschen, die nicht wiedergeboren sind, ist ihr menschlicher Geist ist verkümmert, verkrüppelt. Er ist da, er ist tot, sagen wir immer fast tot. Er liegt seit langer Zeit im Koma. So würde ich das mal beschreiben. Deswegen sagt Paulus, ihr seid tot in euren Sünden und Vergehen. Tot, das ist dieser Zustand. Was ist die Seele? Die Seele ist unsere Persönlichkeit. Verstand, Gefühl, Wille. Die Seele ist die Schnittstelle zwischen unserem Geist und unserem Körper. Nicht dazwischen, die Schnittstelle. Ja, das, was sie verbindet. Es ist unser Selbstbewusstsein. Und dann natürlich der Leib. Das ist unser Lebensgefäß. Das ist das Gefäß, das Gott uns gegeben hat. Ohne dem wird das andere gar nicht funktionieren. Das ist das, so wie wir kommunizieren mit der physischen Welt. Es ist unser, und jetzt nicht Falsches darunter verstehen, es ist unser Umweltbewusstsein. Ja, ich weiß, Umweltbewusstsein, das sagen wir Umgebungsbewusstsein. Mit unserem Leib finden wir uns in der physischen Welt zurecht. Diese drei Bereiche, ganz bedeutsam hier, sind unterscheidbar. Man kann sie ausmachen, aber sie sind untrennbar. Wenn man einfach so ein Bild machen würde, was man oft macht, Geist, Seele, Leib, man kann das nicht sezieren, weil wir Menschen sind so komplex, wir sind ganz engmaschig, diese Bereiche sind ganz engmaschig verwoben miteinander. und nicht zertrennbar voneinander. Aber man kann sie ausmachen. Wie funktionieren wir nun als Menschen? Und am besten geht das, indem ich das einmal demonstriere. Und ich würde gerne drei Freiwillige haben und ich diese Freiwilligen Betten einfach mal aussuchen. Ja. Markus, darf ich dich bitten? Und Serge, weil du heute schon da bist, darf ich dich auch bitten. Und Biagio. Guck dir einfach mal hier.
Das sind die zwei.
Ja, ich weiß. Du bist freiwillig erwählt. Ja. So geht das mit Erwählung.
Freiwillige Erwählung, ne?
Genau. Erwählung und Wille. Ne? So ist das. Das ist auch hier ein anderer. Genau. Gut. Darf ich vorstellen? Darf ich vorstellen? Der Geist.
Der Geist.
Der Geist. Darf ich vorstellen? Herr Seele. Darf ich vorstellen? Mr. Bunny. Kernig. Durchtrainiert, durchgearbeitet. Durchgewerkt.
Ja, nicht.
Oh, nein. Du bist der Leiter gerade jetzt, genau. So, stellt euch vor, das ist eine Person, ein Mensch, okay? Geist, Seele und Leib. Und wir haben gesagt, man kann sie unterscheiden, aber sie hängen irgendwie zusammen. Jetzt müsst ihr euch irgendwie verbinden, einhaken, festhalten. Ja, sie.
Nein, nein, nein. So, nee,
so eine Reihe.
Nicht so.
Nicht so.
Doch,
jetzt nicht.
Jetzt nicht.
So, das ist gut, das ist besser. Ich will ja was demonstrieren hier.
Ja.
Und jetzt müssen wir unterscheiden, es gibt zwei Situationen. Es gibt den Menschen, der Gott nicht kennt, der nicht wiedergeboren ist, der nicht gläubig ist, der das neue Leben in Jesus nicht kennt. Und wir haben gesagt, dessen Geist ist tot. Sagen wir mal, er liegt im Koma. Das ist hier der Geist. Sagen wir erstmal hier, das ist eine ungläubige Person. In dem Fall ist Mr. Spirit, er hängt einfach sich immer an. Er ist da, aber doch nicht da. Ja? Die Seele und der Leib. Nun, was jetzt die beiden tun, die sagen, ja, wir sehen etwas, hey, lass uns zusammen uns tun. Lass uns gemeinsam, genau, richtig, wir gehen eine Richtung, in die falsche Richtung, der Geist, der geht immer schön hinterher, und macht alles mit. Wo ist der Tod?
Er lebt ja noch eins.
Ja. Und die sagen, lass uns mal so richtig feiern, lass uns mal so richtig sündigen, lass uns nach Mallorca auf Ballermann fahren, so richtig die Sau rauslassen.
Ballermann.
Interessant, ja, dieser Begriff, der Schweinung, und ihr kennt das. Wir haben in den vergangenen Zeiten darüber auch über diesen Begriff gesprochen, dass die Bibel sagt, die Sau kehrt zurück in den Wälzen des Drecks und der Hund zusammen eingeschraubt. Da hast du den Schweinehund, ja? Und das ist die alte Natur, der Schweinehund. Aber das Problem ist eben, die haben das Sagen. Die verbinden sich und dann, Gott sagt das, wir machen was anderes, wir wollen Spaß haben, wir wollen das Leben genießen. Und sie wissen nicht, sie erkennen nicht, dass während sie das Leben so genießen wollen, in vollen Zügen, wie sie in das Verderben stürzen. Okay, das ist der ungläubige Mensch. Nun, diese gleiche Person bekehrt sich eines Tages, der übergibt ihr Leben Jesus, sie bittet um Reinigung, Befreiung. Der Geist Gottes, der Geist Christi kommt und nimmt Wohnung in diesen menschlichen Geist. Was geschieht? Dieser Geist wird wiedergeboren, er wird gelebt. Er liegt nicht mehr im Koma, sondern wird auferweckt, voller Leben.
Oh, toll.
Gut, soweit so gut. Also das christliche Leben, das sieht sehr verheißungsvoll aus, stimmt's? Nun werden wir feststellen, das Gegenteil ist so der Fall, dass das Problem fängt erst jetzt an. Weil jetzt ist jemand hier, der sagt, hey, lass uns in die Richtung gehen. Und der sagt, lass uns in die Richtung gehen. Und kennt ihr das? So sieht unser Leben oftmals aus.
Oh ja.
Wir sind so richtig gespalten, wir sind so richtig drin. Also diesen Konflikt. Menschen, die Gott nicht kennen, erleben oftmals weniger diesen inneren Konflikt, weil sie keine Instanz in sich haben, die ihnen sagt, hey, das ist falsch. Das Gewissen ist da, aber das Gewissen, wissen wir, kann auch tot sein. Das lesen wir auch im Neuen Testament. Sie haben das Gewissen von sich geworfen. Die kümmern sich nicht um das Gewissen. Was passiert, wenn zum Beispiel der Freund sagt, hey, lass uns mal so richtig feiern, ich weiß, da auf Mallorca, ja, da gibt es da nicht nur diese harmlosen Feierorte, Clubs oder so etwas, da gibt es so ein richtig gutes Bordell. Wollen wir nicht gemeinsam dorthin gehen? Oh, und der Geist Gottes ist hier, der Geist Jesu. Du sagst, oh, ja? Hey, geh nicht dahin. Ja. Und der Leib sagt, boah, der hat die Lust der Augen, die Lust des Fleisches. Oh, hey, das ist klasse. Wir werden eine Menge Spaß haben. Lass uns unsere Ehefrau vergessen. Meine Ehefrau, meinen Partner vergessen zu Hause. Der ist nicht so wichtig. Lass uns so richtig einen drauf machen, okay? Zieht. Ja. Du ziehst.
Ja, so, jetzt sehen wir hier
Mr. Soul. Mr. Soul hat ein Problem. Er muss sich jetzt entscheiden. Denk daran, Eigenverantwortung, Selbstbestimmung. Das findet hier statt. Seele bedeutet Verstand, Gefühl, Wille. Hier ist ein großes Fragezeichen. Was soll ich nur machen? Und jetzt kommt es. Jetzt kommt genau das, wo der entscheidende Punkt ist, wie wir diesen Problemen entgegnen können als Christen. Wir wissen ja so sowas eigentlich, dass es Murks ist, das kriegen wir sofort mit. Aber wie entscheiden wir uns? Wie wird die Seele sich entscheiden? Wird sie in das Bordell gehen, viel Spaß zu haben, Ehebruch betreiben, oder wird die Seele sagen, nein, ich bin wiedergeboren, ich gehöre Gott. Ich gehe in eine enge Partnerschaft mit dem Geist Gottes. Ich suche den Geist Gottes noch mehr. Ich bete, ich wende mich ab von all diesen Dingen, ich verbinde mich noch enger mit dem Geist Gottes und erlaube ihn, mich zu führen. In die Richtung. Und der Körper, der ist so richtig sauer, weil die Lust ist schon, hat ihn schon ergriffen. Aber was hat man das übrig? Die Seele hat schon entschieden, wir folgen dem Geist. Und so folgt er dann einfach nach. So folgt er nach und das Ziel ist Leben, Freiheit. Treue der Ehe, keine Sünde, kein Tod, Christus Ewigkeit, Verherrlichung. Wenn die Seele in diese Richtung, hätte sie sich folgende mitnehmen lassen. Wenn diese Verbindung schwach gewesen wäre, aber diese Verbindung sehr stark, wenn das eine Partnerschaft gebildet hätte statt das, dann hätte, und das ist das, warum wir Christen auch oftmals in Sünde landen, weil das schwach ist und diese Partnerschaft, weil wir uns liieren mit dem Leib. Der Leib sieht etwas, wir reagieren darauf, die Lust fängt an, unser Interesse wird geweckt und wir geben einfach da uns rein. Das ist die Herausforderung, die wir als Christen haben. Vielen Dank, das habt ihr so klasse gemacht.
Bravo.
Ja, so, also das ist der Konflikt, in dem wir leben. Und die Frage ist, heute Morgen, wie geht es dir dabei? Wo stehst du? Manchmal, und heute ist es ja besonders, ich meine, ich mache jetzt nicht einen großen Punkt raus, weil das jetzt im Reden Gottes unbedingt ist. Aber es ist einfach, diese Versuchung ist so groß geworden durchs Internet, zum Beispiel auch mit Pornografie. Und das Schlimme ist, dass die Gesellschaft das gar nicht mehr schlimm findet. Das ist akzeptiert. Das ist ganz normal. Das dient zu befriedigen. Aber wo stehen wir, wenn die Versuchung nur ein Mausklick entfernt ist? Nur ein Mausklick. Du musst gar nicht irgendwo hingehen, nach New York oder irgendwo einen verruchten Ort aufsuchen, sondern du brauchst nur in dein Büro gehen oder auf dein Sofa sitzen, auf deinem iPad oder deinem Notebook und gibst das ein und plötzlich, du sagst, das wollte ich gar nicht, ja, aber jetzt entscheidet sich das, genau das, dann ist ganz praktisch. Wie reagierst du in diesem Moment? Oder wenn es irgendeinen dubiosen Geschäftsabschluss gibt im Geschäft oder wenn es darum geht, etwas zu tun, kompromisshaft zu handeln, zu lügen oder etwas. Wie reagieren wir da? Folgen wir dem Geist oder folgen wir dem Leib? Okay? Wo stehen wir darin? Wie können wir diesen Konflikt überwältigen? Wie können wir daraus hervorgehen und Jesus verherrlichen aus diesen Angriffen? Weil Versuchungen werden kommen. Nicht nur sexuelle Versuchungen, sondern Versuchungen jeder Art. Wie gehen wir damit um? Und Damit werden wir uns in den nächsten Einheiten ausführlicher beschäftigen.
Ja? Aber damit es nicht so ganz enttäuschend ist, ja? Wir wollen, dass ihr wiederkommt. Damit es nicht so ganz enttäuschend ist, möchte ich euch nur einen kleinen Hinweis geben. Den haben wir uns schon angesehen, weil da fängt es an. Genau da fängt es an. Ja, das, wenn es heißt, in Römer 12, Vers 1 und 2, wenn es heißt, dass wir unser Leiber als lebendige Schlachtopfer hinlegen sollen, also Schlachtopfer, also nicht auf dem Altar legen, nicht tot, sondern lebendig, willentlich, und uns unseren Sinn erneuern lassen. Und ihr erinnert euch an Logizo Mai, erinnert die, die von euch da waren, eine Buchführung zu machen. Rechnet euch, haltet euch für tot. Macht die Buchführung. Stellt es gegenüber. Soll und haben. Rechnet es genau durch. Und seht, was Jesus am Kreuz bewirkt hat. Und ich möchte heute Morgen einfach nur das so beenden auf diese Weise, dass ihr, jeder von uns in diesen Wochen einfach für sich selbst Buchführung macht. Und zwar Buchführung ist nicht, dass wir unsere Fehler finden, nicht unsere, in unseren Vergangenheit rumbohren und gucken, ob da irgendetwas noch verborgen liegt und schief ist oder ach, wir sind so schlecht und so mies und so. Nein, sondern Buchführung im neutestamentlichen Sinn bedeutet vor allen Dingen, sich damit zu beschäftigen, was hat Jesus eigentlich für mich verbracht? Wer bin ich in Christus? Erinnert euch, das ist Logizoma. Und mit diesen Gedanken möchte ich einfach die Botschaft schließen und aber noch mal beten und dann denke ich, ist es eine gute Zeit zu fahren. Dann übergebe ich an Judith. Und Vater, wir danken dir, dass du uns dazu berufen hast, in diesem Leben dem Geist zu folgen. Und ich bete, dass du uns hilfst, dem Geist Gottes Raum zu geben in unserem Leben und dem nachzugehen, was du gesagt hast, was richtig und falsch ist, und auch, aber vor allem dem nachzugehen, was du gesagt hast, wer wir in dir sind. Danke, Herr, für die Befreiung, die du schenkst, in dem Moment, wo wir wissen und glauben, wer Christus in uns ist und was das Kreuz bewirkt. Ich bete, Herr, für diesen freisetzenden Glauben, der uns in das Neue hineinkatapultiert. Ich bete, Herr, dass der Geist Gottes uns in den nächsten Wochen hineinnimmt, in ganz neu, das Kraftfeld Gottes. Danke, Herr. Amen.